Herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art.
Willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir konzentrieren uns auf ein einziges, wirklich monumentales Kunstwerk. Michalina Wautiers Der Triumph des Baches.
Ein faszinierendes Werk.
Absolut. Bereiten Sie sich also auf eine Reise vor, direkt ins 17. Jahrhundert, mitten hinein in eine Szene voller Mythologie, ja, aber auch voller überraschender Details. Und vor allem geschaffen von einer, man muss sagen, lange Zeit übersehenen, aber bemerkenswerten Künstlerin.
Das kann man wohl sagen. Ihre Wiederentdeckung ist ja auch eine Geschichte für sich.
Stimmt. Unsere Mission heute ist es, gemeinsam dieses riesige Gemälde zu entschlüsseln. Es misst fast 3x4 Meter. Wir wollen das tun, als stünden wir direkt davor.
Eine gute Herangehensweise.
Und verstehen, was es so packend macht. Warum es damals wohl ein ziemlicher Paukenschlag gewesen sein muss. Eine kleine Schule des Sehens und Verstehens, wenn Sie so wollen.
Genau. Es ist ein Bild, das einen auch den ersten Blick mit seiner schieren Lebendigkeit und Fülle fast erschlägt. Aber je länger man hinschaut, umso mehr entfaltet sich eine faszinierende Tiefe und eine bemerkenswerte Komplexität.
Es lädt ein, tiefer zu blicken.
Absolut. Es lädt uns ein, die Schichten freizulegen, von der raffinierten Komposition bis hin zu den subtilen, vielleicht sogar provokanten Botschaften, die Wautier darin versteckt hat. Es ist eben nicht nur irgendein mythologisches Bild, es ist ein Statement.
Okay, dann lassen Sie uns eintauchen. Stellen Sie sich diese riesige Leinwand vor. Was springt Ihnen da als erstes ins Auge?
Die Bewegung, die Fülle.
Ja, ein wilder, fast überbordender Zug von Figuren. Nackte Leiber, Weinlaub in den Haaren, Satyren mit Ziegenbeinen, spielende Kinder, alles drängt sich dicht an dicht. Man spürt förmlich die ausgelassene Stimmung, die Trunkenheit.
Aber vielleicht auch eine unterschwellige Unruhe, meinen Sie nicht?
Genau das. Es ist, als wäre man mitten in eine laute, ekstatische Feier geplatzt, die jeden Moment zu kippen droht.
Das trifft es gut. Manche Beschreibungen nennen es ja auch überwältigend von der schieren Fülle des Geschehens. Und was Ihnen sicher auch auffällt?
Die vielen nackten Männer.
Richtig, die Dominanz nackter männlicher Körper. Das war für eine Malerin im 17. Jahrhundert alles andere als selbstverständlich. Ja, man muss sagen, geradezu kühn.
Man brauchte sicher Mut dazu.
Absolut. Nicht nur das technische Können, sondern eben auch den Mut, sich über Konventionen hinwegzusetzen, die Frauen den Zugang zu männlichen Aktmodellen ja oft verwehrten.
Und dann, inmitten dieses ganzen Trubels, gibt es diese eine Figur, eine Frau, ziemlich weit rechts im Bild, die uns, die Betrachter, direkt ansieht.
Ein ganz wichtiger Punkt.
Ihr Blick fängt unseren ein, fast magnetisch. Ein starker Kontrast zu all dem Rausch ringsum. Was ist Ihr erster Eindruck, wenn Sie sich das vorstellen? Manche sehen darin einen Festzug, der, wie es jemand formulierte, ins Wanken geraten ist.
Ja, fast zu laut, zu viel vielleicht.
Genau.
Und dann dieser Ruhepol, diese Frau, die uns beobachtet. Eine faszinierende Spannung, finden Sie nicht auch?
Absolut. Genau diese Spannung macht einen großen Teil der Faszination aus. Man ist als Betrachter einerseits irgendwie in die Szene hineingezogen.
Man kann sich dem kaum entziehen.
Richtig. Andererseits wird man durch diesen direkten Blick der Frau wieder auf Distanz gehalten, zum Nachdenken angeregt. Sie ist Teil davon und doch nicht ganz.
Lassen Sie uns kurz ein wenig auf die Machart schauen. Das hilft zu verstehen, wie diese Wirkung eigentlich entsteht. Die Komposition, die ist ja extrem dicht.
Sehr dicht, ja. Man hat das Gefühl, die Figuren schieben und drängen sich, überlappen sich stark, stoßen fast an die Ränder des Bildes, kaum ein leerer Fleck. Das erzeugt diese enorme Intensität. Man meint fast den Lärm und die Hitze der Szene zu spüren.
Was aber bei genauerem Hinsehen auffällt, es ist kein reines Chaos. Es gibt eine Struktur in dieser Dichte. Bakus selbst sitzt relativ zentral, sozusagen als Fixpunkt im Getümmel.
Okay, er gibt schon Orientierung.
Ja, aber unser Blick wird sehr dynamisch durch die Szene geführt, durch die Blicke der Figuren untereinander, durch ausgestreckte Arme, durch diagonale Linien, wie etwa diesen Weinstrahl, der Bakus in den Mund gegossen wird.
Stimmt, diese Linie ist sehr präsent.
Und ganz entscheidend für die Balance ist eben jene Frau rechts hochwahrscheinlich Vautier selbst. Sie bildet einen visuellen und, ich würde sagen, auch emotionalen Kontrapunkt. Einen Ankerpunkt der Ruhe in all der Bewegung.
Und wie ist das Licht eingesetzt? Das ist ja auch auffällig. Ganz typisch für den Barock. Dramatisch.
Absolut. Starke Hell-Dunkel-Kontraste.
Dieses berühmte Chiaroscuro, also dieses wirkungsvolle Spiel von Licht und Schatten, das die Körper fast aus dem Dunkel heraustreten lässt, ihnen Volumen gibt.
Es modelliert die Formen richtiggehend.
Ja, das hebt besonders das Fleisch hervor, die Muskulatur der Männer, macht sie fast greifbar, plastisch. Die Farbpalette unterstützt das. Sie ist warm, dominiert von Hauttönen, Ocker, Braun.
Aber mit wichtigen Akzenten, wie Sie sagten, das leuchtend rosa Gewand der Frau zum Beispiel.
Genau.
Dabei zeigt Vautier ein beachtliches Können in der Differenzierung. Die Hauttöne variieren, die Texturen sind spürbar unterschiedlich wiedergegeben. Es ist alles andere als monoton.
Man spürt die unterschiedlichen Oberflächen.
Ja. Selbst in dieser Masse an Figuren schafft sie durch Staffelung und Überlappung Tiefe. Details werden nach hinten undeutlicher, die Farben etwas gedämpfter. Interessant ist auch, wie sich die Körper an den Rändern fast zu einem, naja, ornamentalen Muster verdichten.
Ah, das hält die Komposition zusammen.
Genau, es hält die Komposition zusammen, betont aber gleichzeitig diese überbordende Fülle.
So, jetzt haben wir die Form betrachtet, aber was bedeutet das alles? Das Grundthema ist ja erstmal klar. Der Triumphzug des Bacchus oder Dionysus auf Griechisch.
Genau. Der Gott des Weines, der Ekstase, des Rausches, der Grenzüberschreitung.
Richtig. Traditionell sind solche Züge ja voller tanzender, ekstatischer Frauen, dieser Mänaden. Doch Vautier stellt auffallend viele Männer in den Mittelpunkt. Und genau hier wird es, finde ich, besonders spannend.
Dieser Fokuswechsel ist signifikant. Ja, und dann natürlich die Integration ihres Selbstbildnisses, wie wir ja stark vermuten. Diese Frau rechts mit entblößter Brust, was an sich schon bemerkenswert ist.
Ja, aber auf jeden Fall.
Blickt direkt sie an, den Betrachter. Sie ist die Einzige, die diesen Augenkontakt herstellt. Alle anderen sind im Rausch versunken, in Bewegung, interagieren miteinander. Sie ist physisch in der Szene, aber ihr Blick schafft eine mentale Distanz.
Es ist also weit mehr als nur die Bebilderung eines Mythos. Es fühlt sich an wie eine sehr persönliche Aussage.
Das denke ich auch.
Sicherlich eine Darstellung männlicher Körperlichkeit, klar. Aber vielleicht auch eine Reflexion über ihre eigene Rolle als Künstlerin, die es wagt, dieses Sujet so großformatig und prominent anzugehen. Fast eine Art künstlerisches Manifest.
Schauen wir uns die Symbolik mal genauer an. Die männliche Nacktheit, wie schon erwähnt, ein Statement des Könnens und ein Bruch mit den damaligen Einschränkungen für Malerinnen.
Ein klares Zeichen.
Ja. Der Wein, der Bacchus eingegossen wird, steht natürlich für Ekstase, Überfluss, vielleicht auch für die Gefahr der Maßlosigkeit. Dieser Tyrann, halb Mensch, halb Ziege, und die Ziegenböcke selbst symbolisieren Fruchtbarkeit, das Triebhafte, das Dionysische. Das sind bekannte Elemente, aber Vautier kombiniert sie eben auf ihre Weise.
Und was ist mit ihrem Blick? Sie erwähnten die Distanz, aber er scheint ja eine doppelte Botschaft zu senden, oder?
Wie meinen Sie das?
Naja, sie ist dabei, sie nimmt teil, die entblößte Brust könnte das andeuten, aber sie behält die Kontrolle, die Beobachterposition. Es gibt sogar eine subtile Spannung, finde ich.
Erzählen Sie.
Wenn man genau hinsieht, scheint ein Mann hinter ihr sie berühren zu wollen, vielleicht an der Schulter oder am Gewand. Doch sie wendet sich leicht ab, ihr Blick bleibt fest auf uns gerichtet.
Stimmt, das ist ein interessantes Detail.
Es ist also keine reine Hingabe an den Rausch, sondern eine, ja, ambivalente Haltung.
Diese Ambivalenz ist zentral. Sie ist nicht einfach nur eine Teilnehmerin, sondern eine reflektierende Beobachterin, die ihre eigene Position innerhalb dieses wilden Treibens behauptet. Sie sagt vielleicht, ich kann das darstellen, ich kann diesen Rausch verstehen und malen, aber ich behalte meine künstlerische Souveränität.
Um wirklich zu verstehen, wie außergewöhnlich dieses Werk damals war, müssen wir kurz schauen, wo Michalina Vautier eigentlich in ihrer Zeit stand. Sie gehört klar in den flämischen Barock des 17. Jahrhunderts.
Eine Zeit großer Meister wie Rubens oder Van Dyck.
Genau. Dynamische Bewegung, starke Kontraste, ein Sinn für Realismus, das sind Merkmale der Epoche, die wir auch bei ihr finden. Aber sie hat eben ihre ganz eigene, kraftvolle Handschrift.
Was bei ihr besonders beeindruckt, ist ihre Vielseitigkeit. Sie malte ja nicht nur solche großen mythologischen Szenen, sogenannte Historienbilder, die als die höchste Gattung der Malerei galten.
Und meist Männern vorbehalten waren.
Richtig, sondern eben auch Porträts, Genreszenen, Stillleben. Und die tragische Ironie ist ja, dass dieses große Talent lange Zeit fast völlig vergessen war.
Kaum zu glauben bei der Qualität.
Ja, ihre Werke wurden oft fälschlicherweise Männern zugeschrieben, manchmal sogar ihrem Bruder Charles. Erst neuere Forschungen, vor allem die der Kunsthistorikerin Kathleen van der Stiegelen, haben sie wieder ans Licht gebracht.
Das wirft natürlich ein Schlaglicht darauf, wie selektiv Kunstgeschichte oft geschrieben wurde, wer sie in den Kanon schaffte und wer eben nicht.
Absolut, ein wichtiges Korrektiv.
Wenn man ihren Bacchuszug mit Darstellungen männlicher Zeitgenossen vergleicht, fällt auf, ihre Version wirkt oft intimer, konzentrierter.
Das stimmt.
Weniger Fokus auf prunkvolle Wagen oder exotische Tiere, die manchmal in solchen Szenen auftauchen, dafür mehr auf die dichte, fast verschlungene Körperlichkeit der Gruppe.
Und immer wieder sticht natürlich diese Art der Selbstdarstellung heraus. Das ist in diesem Kontext wirklich einzigartig.
Ja, das bleibt hängen.
Man kann sicher Einflüsse aus Italien oder Spanien vermuten. Vielleicht in der Behandlung der Körper oder der Lichtregie. Aber ihr Stil bleibt doch eigenständig.
Finden Sie?
Ja, durchaus. Es gibt sogar Interpretationen, die in manchen Details wie der fast etwas, naja, plump wirkenden Art, wie Bacchus der Wein eingegossen wird, ein leises, ironisches Augenzwinkern sehen. Eine subtile Distanzierung, vielleicht sogar Humor inmitten des ernsten Sujets.
Interessant. Eine Prise Ironie im Rausch. Was nehmen wir also mit aus diesem Rausch der Bilder und Erkenntnisse? Dieses Gemälde ist doch eine unglaublich kraftvolle Aussage über künstlerische Selbstbestimmung, oder?
Absolut. Vautier malt nicht nur ein anspruchsvolles Sujet meisterhaft, sie platziert sich selbstbewusst hinein mit entblößter Brust und diesem herausfordernden direkten Blick. Das ist ein Statement sondergleichen für ihre Zeit.
Eine direkte Herausforderung.
Ja, eine direkte Herausforderung der damaligen Geschlechterrollen in der Kunstwelt. Wie gesagt, der Zugang zu männlichen Aktmodellen und zur großformatigen Historienmalerei war für Frauen extrem schwierig, wenn nicht unmöglich. Vautier demonstriert hier souverän, dass sie beides beherrscht.
Man kann das durchaus als einen Tabubruch bezeichnen.
Ja, als das bewusste Überschreiten einer unsichtbaren Grenze.
Gleichzeitig erkundet das Bild diese faszinierende Spannung zwischen Ekstase und Rausch, repräsentiert durch Bacchus und sein Gefolge, und einer Form von Kontrolle, Distanz und Beobachtung, verkörpert durch ihren eigenen Blick.
Genau, sie ist mittendrin im potenziellen Chaos der Kreativität, aber sie lässt sich nicht davon verschlingen. Sie behält die Übersicht, die künstlerische Kontrolle.
Und warum ist das heute noch relevant für uns, abgesehen von der kunsthistorischen Bedeutung?
Nun, zum einen ist es eine Mahnung, die Kunstgeschichte immer wieder neu zu betrachten und nach den übersehenen Talenten, insbesondere Künstlerinnen, zu suchen. Es geht um Sichtbarkeit und das kritische Hinterfragen etablierter Narrative.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Zum anderen kann man den Bacchus-Mythos selbst ja auch als Metapher für den künstlerischen Schaffensprozess lesen. Die Inspiration, der Überfluss an Ideen, aber auch die Gefahr des Kontrollverlusts, des Rausches. Vautier positioniert sich hier als Künstlerin, die genau dieses Spannungsfeld kennt und meistert.
Man könnte es fast als eine Art subversive Taktik sehen, finden Sie nicht auch? Sie schleicht sich gewissermaßen in diese männlich dominierte Bildtradition und Thematik ein.
Subversiv ist vielleicht ein starkes Wort, aber es hat was.
Sie betritt diesen Raum, der oft von Männern für ein männliches Publikum gestaltet wurde, nimmt ihn aber durch ihre Präsenz und ihren einzigartigen Blick ein und formt ihn um, von innen heraus.
Das ist ein sehr treffender Gedanke. Es erinnert durchaus an Strategien zeitgenössischer Künstlerinnen, die in historisch männlich geprägte Genres oder Medien vordringen, sei es im Film, in bestimmten Musikrichtungen oder eben in der Kunst.
Sie sprengt Grenzen.
Ja, Voltaire hat strukturell etwas Ähnliches bereits im 17. Jahrhundert getan. Nicht mit lautem Protest vielleicht, sondern durch eine souveräne künstlerische Aneignung und Behauptung.
Und dieser direkte Blick, den sie uns zuwirft, er wurde ja auch als Machtblick interpretiert.
Ein interessanter Begriff in dem Kontext.
Es ist nicht nur ein Sehen, sondern ein Gesehenwerden unter ihren Bedingungen. Eine Art Einladung, sich mit dem Werk auseinanderzusetzen, aber ohne sich als Betrachter passiv vereinnahmen zu lassen. Sie fordert uns heraus, unsere eigene Position zu reflektieren.
Man kann sogar noch weiter spekulieren. Ist dieser gesamte Triumph des Bacchus vielleicht nicht nur die Darstellung eines Mythos, sondern letztlich eine Metapher für ihren eigenen künstlerischen Triumph?
Ein Triumph über die Umstände.
Genau. Ein kühnes, vielschichtiges Selbstporträt, das nicht nur ihr Aussehen zeigt, sondern ihre triumphale Behauptung als hochtalentierte Künstlerin in einer Welt, die Frauen in dieser Rolle oft klein halten wollte oder schlicht ignorierte. Eine Demonstration von Können, Mut und Selbstbewusstsein.
Also, Michalina Vautiers Triumph des Bacchus. Sie sehen, es ist so viel mehr als nur die Darstellung einer antiken Geschichte. Ein unglaublich dichtes, dynamisches, komplexes und ja auch mutiges Werk.
Definitiv.
Wir haben ihr technisches Können bestaunt, ihre unkonventionellen Entscheidungen bei der Motivwahl gesehen und sind immer wieder auf diese faszinierende, fast rätselhafte Selbstdarstellung gestoßen.
Die wichtigsten Punkte für Sie zum Mitnehmen sind wohl Vautiers beeindruckende Meisterschaft in der Darstellung des männlichen Akts, die für ihre Zeit und ihr Geschlecht außergewöhnlich war. Dann diese einzigartige Mischung aus, sagen wir, Teilhabe und kritischer Distanz, die sich in ihrem Selbstbildnis verdichtet.
Ja, diese Dualität.
Und nicht zuletzt die Bedeutung der Wiederentdeckung solcher Talente, die uns zwingen, unseren Blick auf die Kunstgeschichte zu weiten und Konventionen zu hinterfragen.
Es ist tatsächlich eine Schule des Sehens, wie wir es anfangs nannten. Dieses Bild schult unseren Blick, fordert uns heraus, genauer hinzusehen, Schicht für Schicht zu entdecken und über das Offensichtliche nachzudenken.
Und vielleicht noch dieser Gedanke für Sie zum Weiterdenken. Vautier platziert sich inmitten dieses potenziellen Chaos, dieses Rausches. Doch ihr Blick bleibt klar, fest und direkt auf uns gerichtet.
Er weicht nicht aus.
Nein, was bedeutet es eigentlich für Künstlerinnen und Künstler damals wie heute, diesen schmalen Grat zu meistern? Einerseits das völlige Eintauchen in den kreativen Prozess, die Immersion, und andererseits das Bewahren eines kritischen, beobachtenden Selbstbewusstseins. Was glauben Sie, könnten Sie in Ihrem Blick lesen, wenn er Sie jetzt träfe?
Das war
Deep Dive Art,
dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.